ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Ich stelle zum Start der heutigen Ausgabe von SWR 1 Leute diese Definition mal in den Raum. Die Generationenberatung umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher Vorgänge, die darauf ausgerichtet sind, ihre persönliche Selbstbestimmung im Ernstfall zu erhalten. Habe ich im Internet gefunden. Zu Gast ist die Generationenberaterin Susanne Becker aus Heidelberg. Gehen Sie bei der Definition mit?
Ja, zum Großteil ja.
Was gehört alles für Sie dazu? Also Sie haben, das ist Ihr täglicher Job. Was beinhaltet das?
Die Generationenberatung beinhaltet vor allem erst einmal die Menschen darauf hinzuweisen im Gespräch, dass sie Vollmachten, Patientenverfügungen, Testamente, dass das alles Dinge sind, mit denen sie sich im Vorfeld einmal beschäftigen sollten. Und da ich sehr viel mit Menschen zu tun habe, weil ich ja als Finanzberaterin tätig bin und vor allem viele Menschen schon seit ganz vielen Jahren kenne, kenne ich oft deren Lebensverhältnisse. Und da weiß ich relativ früh schon, welche Themen eigentlich wichtig sind. Und das ist zum Beispiel das Thema, wie ich schon gesagt, Vollmacht, Patientenverfügung, Testament. Aber auch die Fragestellung, gibt es alte Eltern? Ist mit denen schon alles besprochen? Gibt es da diese Verfügungen? Wie sieht es überhaupt innerfamiliär aus? Wie sieht das Verhältnis zu den Kindern aus? Sind die Vermögensverhältnisse schon mal klar dargestellt worden? Ist eigentlich klar beim Ehepaar, wem gehört was? Weil das ja dann später für das Erben eine große Rolle spielt. Also oft sitzt dann ein Ehepaar vor mir und wenn ich sie frage, wie sind die Vermögensverhältnisse, dann sagen die dann, uns gehört alles zusammen. Und wenn wir uns dann hinsetzen...
Das
und
klingt ja eigentlich erstmal so ganz, ganz gut.
Ja, das klingt ganz gut und das ist auch emotional auch so, so wird es so erlebt. Aber für das Testament oder sich zu überlegen, wie macht man das am besten, ist es wichtig, das einfach auch mal zu strukturieren. Also das gehört dazu, das einfach mal auseinander zu dividieren. Was gehört mir, was gehört dir? Was von Wert kommt da unten raus zum Beispiel? Es gehört dazu auch, sich zu überlegen, wie sortiere ich die ganzen Unterlagen? Wie ist alles am richtigen Ort, am richtigen Platz, wenn dann der Fall der Fälle eintritt? Es gehört dazu, auch über das Thema der Beerdigung zum Beispiel auch zu sprechen. Wir haben dann Ordner entwickelt, anhand dessen man das alles relativ genau so sich anschauen kann, weil meiner Erfahrung nach einfach viele Menschen darüber nicht miteinander reden und es im Ernstfall dann wirklich ein bisschen zum Chaos kommt in der sowieso schon emotional schwierigen Situation.
Sie haben gesagt, Sie sind Finanzberaterin, Sie sind allerdings auch Volljuristin und müssen Sie für diesen Job der Generationenberaterin auch so psychologische Fähigkeiten haben?
Also grundsätzlich braucht man dafür keine psychologischen Fähigkeiten, weil das einfach eine Möglichkeit der Weiterbildung ist. Aber für mich, so wie ich es lebe, ist es ein ganz emotionaler Bereich und ich bringe sehr viel meiner menschlichen Kompetenz in diesen Bereich ein. Deswegen macht er mir auch Freude.
Weil man muss ja wirklich sagen, man hat es ja mit dem Thema Sterben, Tod zu tun, ob es mein eigener Tod ist oder einem Familienangehörigen. Da spielen die Emotionen natürlich auch eine groß starke Rolle, die man halt dann auch berücksichtigen muss, dass es eben nicht irgendwie nur ein bürokratisches Abarbeiten ist.
Also für mich sind diese Themen eigentlich, es wirkt so bürokratisch, aber es sind für mich hochmenschliche Themen und eigentlich sind die auch hochemotional. Weil das ist der Grund, warum viele Menschen darüber nicht miteinander reden. Und dieses emotionale Thema im Vorfeld zu bewegen und sich klar darüber zu werden, wie möchte ich es eigentlich haben, bedeutet unglaublich viel Befriedung innerhalb der Familie und bringt auch mehr Ruhe rein für den Ernstfall.
Wir müssen vielleicht noch deutlich machen zu Beginn der Sendung, dass es hier auf dem Sender keine Rechtsberatung geben wird und geben darf.
Richtig.
Aus welchem Grund?
Ich bin Volljuristin und könnte mich morgen als Anwältin niederlassen, aber ich darf jetzt keine Rechtsberatung machen, weil ich keine anwaltliche Zulassung habe. Das ist ganz klar getrennt. Ich kenne mich in diesen Themen aus und ich kann auch grob was dazu sagen, aber ich kann jetzt nicht eine komplette Rechtsberatung hier liefern. Das darf ich einfach gar nicht.
Es wären's Leutegast Susanne Becker. Ist es wichtig, dass die Menschen gut aufgestellt sind, wenn es um den Tod geht? Vorsorgen, nicht verdrängen, das ist ihr Motto. Mhm. Wer kommt zu Ihnen?
Ganz unterschiedliche Menschen. Es kommen ältere Menschen, die schon in der Rente sind oder in Pension sind. Es kommen auch, letzte Woche hatte ich junge Eltern da, die aber nicht verheiratet waren, die einfach für ihr Kind das alles gut regeln wollten. Ich habe Patchwork-Familien. Ich habe Ehepaare ohne Kinder, ich habe Ehepaare mit Adoptivkindern aus unterschiedlichen Ehen. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich, was ich da erlebe und die Fragen, die auf mich zukommen tatsächlich.
So wie Sie es jetzt beschreiben, klingt das so, als würden die Leute, ich sag mal, noch rechtzeitig kommen. Also nicht, wenn der Tod schon irgendwie jemanden getroffen hat, weil im Familienumfeld jemand gestorben ist, sondern dass man das wirklich rechtzeitig auf den Weg bringt.
Also zu mir kommen sie im Allgemeinen rechtzeitig, weil ich die Menschen ja auch rechtzeitig auf das Thema anspreche. Aber ich habe es auch im Freundeskreis schon erlebt, dass dann in Notsituationen Menschen auf mich zukamen. Und das ist dann sehr stressig und ja, auch sehr, sehr schwer zu bewältigen, dann auch für die Angehörigen, weil dann ganz schnell gehandelt werden muss. Da hoffe ich immer, dass die Menschen das im Vorfeld anders regeln.
Sitzen bei Ihnen auch mehrere Generationen gleichzeitig am Tisch?
Zwei. Also meistens fängt es mit einer an und dann wird der Kontakt aufgebaut und im Lauf der Beratung ergeben sich andere Fragestellungen und dann kommt die nächste Generation mit dazu.
Ich habe bei Ihnen gelesen, es geht ja eben dann nicht nur um Testament, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, sondern ich habe den Begriff der Ruhestandsplanung gelesen. Mhm. Das ist auch ein Aspekt. Jetzt habe ich beruflich vielleicht noch ein paar, was heißt vielleicht, ich habe noch ein paar Jahre vor mir, ich bin Anfang 50. Wann fange ich denn da mit an und wie und was beinhaltet das?
Also Ruhestandsplanung bedeutet im ersten Schritt einfach mal eine Bestandsaufnahme. Wo stehe ich eigentlich? Was habe ich an Vermögen? Was habe ich an Vorsorge? Und das genau zu betrachten, zu schauen, was bedeutet es jetzt eigentlich im Moment, wenn ich dann mal nicht mehr arbeite oder wenn ich in Rente oder Pension gehe. Der erste Schritt ist einfach auch wieder eine totale Bestandsaufnahme. Wo stehe ich gerade? Und der zweite Schritt ist, was stelle ich mir eigentlich vor, wie möchte ich leben? Mit 67 oder mit 65 oder mit 70? Und dann Schritte zu entwickeln, wie komme ich dahin? Und das ist natürlich auch sinnvoll, nicht gerade mit Anfang 60 diesen Schritt zu gehen, sondern auch schon ein bisschen früher zu schauen. Dann kann man noch Dinge auf den Weg bringen und das ist auch sinnvoll. Es ist sinnvoll, ich finde es im Leben grundsätzlich wichtig, eine Klarheit zu haben. Und was ich in meinem Beruf so erlebe, ist, dass oft so diffuse Gefühle da sind, sowohl was die Altersvorsorge angeht, als auch das Testament. So, ach ja, ich sollte da eigentlich mal was machen. Und dann wird es wieder zur Seite geschoben. Das ist eigentlich so das, was ich häufig erlebe.
Weil es unangenehme Themen sind, weil wir gerne im Hier und Jetzt uns bewegen. Also ich jetzt arbeite und mich nicht damit beschäftigen möchte, oh Gott, falle ich vielleicht in ein Loch, wenn ich nicht mehr regelmäßig zur Arbeit gehe?
Also ich denke tatsächlich, es ist so, dass manche Menschen das gar nicht genau wissen wollen, weil es unter Umständen bedeuten könnte, dass sie jetzt im Moment etwas ändern müssten. Und das Leben im Jetzt und Heute und mit den Dingen, die man sowieso gerne macht und für die man gerne Geld ausgibt, das ist erstmal der einfachere Weg. Und ich glaube, manchmal ist es auch tatsächlich so, dass manche Menschen auch denken, oh, ich will es gar nicht wissen, weil ich glaube, es sieht eh nicht gut aus.
Okay.
Das ist auch eine Einstellung zu diesen Themen. Und das ist so ein bisschen die Vogel-Strauß-Mentalität, würde ich sagen. Macht das Leben im Moment jetzt erstmal einfacher, aber dann kommt halt die Rechnung später.
Der große Klops kommt dann am Ende.
Ja, und ich denke, man kann auch bestimmte Entscheidungen in die eine oder andere Richtung einfach schon früher treffen, um dann die Wege zu bahnen, in die Richtung zu gehen, die man eigentlich haben möchte.
Ohne einen Seelenstrip dies hinlegen zu wollen, kann ich sagen, dass Anfang des Jahres mein Vater gestorben ist und die Themen, die wir heute in SWR1 Leute mit der Generationenberaterin Susanne Becker durchgehen, die lagen alle auf dem Tisch meiner Mutter und da ist die Organisation einer Beisetzung, fand ich, noch so die leichteste Aufgabe gewesen, was alles zu berücksichtigen ist. Aber ich finde, so in der Rückbetrachtung war meine Mutter mit meinem Vater da ganz gut aufgestellt. Welche Erfahrungen aus der eigenen Familie haben Sie gemacht und bringen Sie wahrscheinlich auch in Ihre tägliche Arbeit mit ein, oder?
Also tatsächlich waren die Erfahrungen mit meiner eigenen Familie schwierig, was mich dazu auch ein bisschen berufen hat, diese Themen zu bewegen, weil ich glaube, in unserer Familie zu wenig kommuniziert wurde. Und es ist überhaupt das Thema, was ich so extrem wichtig finde im Rahmen der Generationenberatung. Tatsächlich ist ein Testament oder die gesetzliche Erbfolge, wenn man sich für die entscheidet, die Beisetzung, wie die stattfindet, der Leichenschmaus, was nach dem Leichenschmaus passiert, ist ein Abbild dessen, wie eine Familie funktioniert oder funktioniert hat. und ist relativ viel im Vorfeld geklärt worden. Gibt es keine Geheimnisse, gibt es keine Verschiebungen, Vermögensverschiebungen in die eine oder andere Richtung, werden die unterschiedlichen Positionen der Kinder auch mal klar kommuniziert, wird kommuniziert, was wünsche ich mir im Falle meines Todes, was für eine Beisetzung wünsche ich mir, welche Menschen sollten dabei sein. Also das ist eigentlich ein familiäres Thema, was ganz viel mit dem Leben davor zu tun hat. Und das, was hinterher rauskommt, das ist das Ergebnis des Lebens davor und auch der Offenheit in der Familie, über bestimmte Themen zu reden. Vielleicht auch zum Beispiel, das eine Kind ist mir näher als das andere Kind. Wenn es um die Vollmachten geht zum Beispiel, oft der Wille der Eltern, ich will meine Kinder alle gleich behandeln. Dabei geht es in der Vollmacht überhaupt nicht um die Gleichbehandlung der Kinder, sondern es geht darum, wer kann sich am besten um mich kümmern. Und da kann sein, ein Kind ist völlig ungeeignet, das andere Kind ist da top. Das eine Kind ist gut für die Patientenverfügung, für den letzten Lebensweg. Das andere Kind ist gut für die Vermögensverwaltung. Und da erlebe ich oft, dass es einfach in Familien da ganz große Schwierigkeiten gibt, klar zu kommunizieren. Die Mutter hat ein engeres Verhältnis zu dem einen Kind, der Vater hat ein Problem mit dem Sohn. Also, und die Eheleute haben untereinander ein Problem, miteinander darüber zu reden, wie sie eigentlich gegenseitig ihre Kinder sehen und wie sie diese Vermögensstruktur sie sich eigentlich wünschen. Und das ist ein zutiefst menschliches Thema und überhaupt eigentlich nicht das total juristische Thema. Das kommt erst nachher. Aber vorher gibt es eigentlich die Menschen, Fragen zu klären.
Aber Sie sagen es ja schon, das ist ein familiäres Thema. Und wenn ich dann halt aus dem Haus gehe, auf sie zukomme, das ist schon ein großer Schritt, oder? Mit diesem Thema zu anderen Menschen zu kommen und auch eigentlich ja um Rat und Tat, um Hilfe zu bitten.
Also im Allgemeinen kommen die Menschen zu mir, weil sie wissen, dass sie ein Thema haben, weil sie mich schon kennen oder von mir gehört haben. Es kommt ja hinzu, dass jede Familie eine eigene Kommunikationsstruktur hat. Das heißt, der eine sagt A, der andere reagiert mit B und das machen die dann über Jahre hinweg und bleiben an einem Punkt stehen, ohne sich fortzubewegen, weil sie Angst vor den Konflikten haben oder weil es immer an dem Punkt eskaliert. Und da ist es eigentlich ganz wichtig und förderlich, dass es vielleicht eine dritte Person gibt, die einfach mal da sitzt und es einfach sich mal anschaut und ein Gefühl dafür kriegt, was ist da eigentlich los und wo gibt es eigentlich Leichen im Keller, die man aussprechen muss, um überhaupt da zu einem Ergebnis zu kommen. Das bedeutet dann zwar erstmal eine große Nähe für die Menschen, weil dann Themen plötzlich auf dem Tisch sind, die man eigentlich gar nicht miteinander bewegen möchte. Aber darum geht es ja eigentlich, weil sonst gibt es hinterher ein Problem. Das finde ich das Spannende an diesem Thema, auch für mich in der Arbeit.
Ihre eigenen Erfahrungen, haben Sie dazu bewegt, genau dieses Angebot den Menschen zu geben, dass Sie sagen, da liegt vielleicht bei mehreren Familien etwas im Argen, dann gebe ich Hilfestellung?
Es hat mich sicherlich geprägt und ich war ja auch zum Beispiel selber Testamentsvollstreckerin dann später mit all dem, was dann da dazugehört hat. Und ich habe da einfach viel Erfahrung, viel erlebt und hatte auch einen Bruder, der anders war als wir anderen drei Kinder, um den er sich besonders kümmern musste. Und das ist einfach, sind alles Themen, die mich da einfach prägen und die ich sicherlich mit einbringe. Also mir ist ganz wichtig, die Klarheit innerhalb der Familie und die Offenheit, das zu fördern und ja, ein bisschen zu befrieden, weil also der Satz, versteht euch noch oder habt ihr geerbt, hat leider Gottes wirklich ganz schön oft seine Berechtigung. Also, ja.
Wenn ein geliebter Mensch stirbt, dann heißt es, funktionieren die Menschen in den ersten Tagen nach dem Tod, wenn alles organisiert wird. SWR1 Leute geht weiter mit der Generationenberaterin Susanne Becker. Sind das auch Eindrücke, die Sie so sammeln, wenn es halt darum geht, die Beerdigung zu organisieren, sich so ein bisschen aufzustellen? Emotionen werden wahrscheinlich eher verdrängt, oder?
Das hängt von der Familienstruktur ab. Es gibt Familien, die sind da gut drauf vorbereitet und dann funktioniert das relativ gut. Und es gibt aber auch Situationen, da sind die Menschen nicht drauf vorbereitet und dann stehen die plötzlich da und sagen, ja, ich weiß gar nicht recht, will er jetzt verbrannt werden? Was wollte er eigentlich? Welche Menschen hätte er sich gewünscht? Welche Situation überhaupt? Und das ist dann für die Leute oft, also für die Angehörigen oft schwierig, weil die müssen sich dann einfach in den Verstorbenen reinversetzen, was ihnen aber oft schwerfällt, weil sie zu den Themen oft eigene Emotionen haben, wie sie es gerne hätten. Und um es im Sinne des Angehörigen zu regeln zu können, ist es wichtig, dass die Menschen doch im Vorfeld darüber sprechen. Und das macht aber vielen Menschen ganz große Angst, manchmal habe ich das Gefühl, wir haben alle so ein bisschen ein magisches Denken. Wir denken, wir reden über den Tod und dann kommt der. Das habe ich selber auch gemerkt, dass ich mein eigenes Testament geschrieben habe. Habe ich gedacht, oh. Also ich habe dann auch gemerkt, selbst bei mir ist es da, obwohl ich tagtäglich mit den Themen zu tun habe. Weil man sich in dem Moment ja die Situation tatsächlich vorstellt. Und das ist dann schon erstmal schwierig.
Dass der Tod näher rückt, wenn ich anfange, mein Testament zu schreiben.
Ja, das ist einfach erst einmal, ja, man beschäftigt sich ja in dem Moment damit und man stellt sich bestimmte Situationen vor und dann ist es erstmal nahe. Aber was tatsächlich so ist, ist, was ich so merke, dass wenn ich mit den Menschen diese ganzen Themen bearbeitet habe und dann mit den Anwälten die Testamente auch umgesetzt worden sind, sofern man keine gesetzliche Erbfolge haben möchte, dann sind die Leute meistens total erleichtert und sind froh, dass sie so weit sind. Aber bis zu dem Schritt ist es für mich schon auch ein immer, dass ich mir die Frage, also die Antwort abhole, was ist jetzt mein Auftrag? Und ich möchte das mit Ihnen bis zum Ende ganz klar bearbeiten. Und dann brauche ich von Ihnen ein Ja. Und dann sage ich auch klar, das wird für Sie unterwegs auch mal mühsam werden.
Wie war es bei Ihnen, als Ihr Testament stand? War die Erleichterung auch da?
Ich habe gedacht, oh, jetzt hast du es geregelt. Und ich habe gedacht, also wenn ich es jetzt nicht regle, wer bitte dann? Und dann habe ich gedacht, ja, da liegt es jetzt und jetzt habe ich es erledigt.
Die Emotionen, welchen Teil nehmen die bei Ihrer Arbeit mit ein? Die müssen Sie ja auch irgendwie mit berücksichtigen. Die Emotionen der Familien, die Ihnen gegenüber sitzen, die ja alles vorbereitet haben wollen.
Die Menschen sind zum Teil sehr unterschiedlich. Ich habe oft Ehepaare vor mir sitzen. Da möchte der eine am liebsten überhaupt nicht an das Thema ran. Und für den anderen ist es total wichtig, alles akribisch zu besprechen. Und emotional ist es auf jeden Fall, weil nicht an das Thema ranzuholen, ist ja auch emotional. Weil das bedeutet ja, ich verdränge es. Und emotional ist es natürlich ein hochemotionales Thema, weil es geht um die Endlichkeit. Und es ist... Die Menschen sind da sehr unterschiedlich. Manche wollen da ganz klar hingehen und es ist wichtig, dass sie bis ins letzte Detail alles geklärt haben. Also bei uns gibt es ja auch so Notfallordner, da ist das auch alles Schritt für Schritt drin, auch was so Beerdigung angeht. Und da gibt es Menschen bis zu der Frage, was möchte derjenige anziehen. Das ist aber eigentlich nur ein Angebot. Und manche Menschen nehmen das so angezogen bekommen. Das war jetzt falsch ausgedrückt.
Ich habe es aber verstanden.
Manche Menschen wollen alles regeln und dann gibt es wiederum Partner, die sagen, mach du das. Mach du das, ich möchte damit eigentlich nichts zu tun haben. Und da bin ich so ein bisschen der Vermittler zwischen den beiden, dass die sich da ein bisschen näher rücken und mehr voneinander eigentlich wissen. Das ist auch bei der Patientenverfügung übrigens ganz stark so. Der eine möchte, dass der andere so lange wie möglich lebt. Derjenige, der krank ist, sagt, nee, aber ich möchte, ab dem Punkt möchte ich gehen. Und dann einfach auch immer wieder klarzustellen, derjenige, der geht, ist der Entscheider. Und die anderen, ihr dürft da mitgehen. Aber derjenige, der geht, oder derjenige, der sich jetzt mit dem Thema beschäftigt, der ist der Bestimmer. Oder derjenige, der die Vollmacht gibt, der ist derjenige, der bestimmt. Und es geht nicht um die anderen.
Es waren Leute mit der Generationenberaterin Susanne Becker aus Heidelberg. Die Anfragen, das Interesse der SWR1-Hörerinnen und Hörer ist groß, sage ich mal. Ich fange mal an. Astrid hat geschrieben, hallo, danke für das spannende und wichtige Thema. Mein Partner und ich haben keine Kinder. Wenn einer verstirbt, ist der andere im handschriftlich hinterlegten Testament Alleinerbe oder Alleinerbin. Da wir jedoch im Falle des Ablebens des Alleinerbens eine gerechte Aufteilung unter den Nichten und Neffen beider Familien wünschen, haben wir aktuell ein Formulierungsproblem. Wie kann man das am besten für alle nachvollziehbar festhalten, sodass es am Ende keine Streitereien gibt? Können Sie da was zu sagen?
Also ich möchte dazu was sagen, und zwar Folgendes, was viele Ehepaare ohne Kinder nicht wissen, ist, dass im Fall des Ablebens eines Ehepartners ein Viertel dessen Vermögen wieder zurück in dessen Familie geht. Das heißt, die Eltern, also sofern die Eltern noch leben, haben ein gesetzliches Erbrecht, und dieses Erbrecht muss im Testament dann im Prinzip dahingehend abgeändert werden, dass es nicht gewünscht ist. Und die Eltern haben dann immer noch einen Pflichtteilsanspruch, auf den die Eltern natürlich eigentlich verzichten könnten. Aber wichtig ist es zu wissen, dass das eigentlich ganz eine wichtige Überlegung ist, die einfach berücksichtigt werden muss. Und zu der zweiten Frage, was macht man mit den Neffen und Nichten, möchte ich nur mal ganz klar sagen, ich bin zwar Volljuristin und ich kenne diese Themen auch alle, aber ich darf keine Rechtsberatung machen und ich arbeite selber dann, wenn wir diese Themen alle geklärt haben, immer mit Anwälten zusammen und ich kann dann nur raten, das Thema nochmal zu betrachten und sich dann einen Anwalt zu suchen, der das dann mit denjenigen Personen umsetzt. Genau.
Aber ich möchte mal in dieser Familienstruktur weitergehen. Wenn meine Eltern schon verstorben sind, wie geht es denn dann weiter mit dem Erbe?
Dann ist es gar kein Problem. Es gibt keinen Pflichtteil. Es gibt Pflichtteilsanspruch, dann kann man das einfach ausschließen und das Thema ist vom Tisch. Es muss nur einfach geschrieben werden.
Johannes Heider aus Rehling hat geschrieben, meine Schwester hat mich kurz vor ihrem Tod zum Testamentvollstrecker bestimmt. Mhm. Alles beim Notar ordnungsgemäß gemacht. Jetzt wollen die Erben das verhindern, obwohl sie ein größeres Erbe zu erwarten haben. Was kann ich hier machen? Dagegen klagen? Aber wer bezahlt das? Fragt er auch. Ist Ihnen der Fall klar? Oder?
Also ich habe ein bisschen eine Schwierigkeit von der Fragestellung her, weil wenn im Testament jemand zum Testamentsvollstrecker ernannt wurde, ist er Testamentsvollstrecker. Und dann könnten die Erben nur vorbringen, dass er sich nicht korrekt verhält, sodass ich jetzt diese Fragestellung gar nicht wirklich beantworten kann, weil der Wille des Erblassers zählt.
Also wenn es einen ausgemachten Testamentvollstrecker gibt und man den nicht akzeptiert, muss dafür allerdings ein Grund vorliegen.
Ja.
Birgit Herrer hat geschrieben, ich bin heute noch meinen verstorbenen Eltern dankbar, dass sie mich gebeten haben, dass wir uns alle mit dem Bestatter zusammensetzen und wir alle so festhalten, wie meine Eltern es sich nach ihrem Tod wünschen. Als sie dann verstarben, brauchte ich nur den Bestatter zu informieren, auch war schon alles zu ihren Lebzeiten bezahlt worden. Das ist wahrscheinlich ein Idealfall, oder?
Das ist der Idealfall und das ist bis heute noch die Ausnahme.
Da habe ich, glaube ich, noch eine, und zwar von einer Hörerin aus Freiburg. Bereits vor 10 Jahren habe ich alleinstehend in Absprache und gemeinsam mit meinen jungen, erwachsenen Kindern alles beim Notar geregelt. Testament, jeweils gegenseitige Generalvollmacht und jeweils gegenseitige Patientenverfügung. Einmal ein paar Euro investiert, schreibt er oder sie, und seither komplett entspannt und heilfroh, dass es geregelt ist und ich mich, mittlerweile 65 Jahre alt, nicht mehr darum kümmern muss. Alle Zugangsdaten auf einem USB-Stick gespeichert. Die Kinder wissen, wo der Stick verwahrt wird, kennen das Passwort zum Öffnen der Datei. Besser geht's nicht, oder?
Nee.
Dann haben wir da auch nichts einzuwenden. Ich habe hier noch eine Frage, und zwar von Maria aus Heidelberg. Stichwort: Der Vollmachtgeber ist der Bestimmer. Auch der Empfänger übernimmt viel Verantwortung, Aufgaben. Wie damit umgehen, wenn man als Vollmachtsempfänger gerne hilft, aber nicht überall mitgehen kann oder will? Da müssen Sie mich schon so ein bisschen ins Bild setzen.
Also es ist eigentlich ein ganz wichtiges Thema. Das Thema der Vollmachten, beobachte ich, ist ein Thema, was zum Teil nicht wirklich betrachtet wird. Also die viele Menschen sind einfach froh, wenn sie eine Vollmacht geben wollen. Sie haben jemanden, der sagt, ja, das mache ich. Tatsächlich ist es aber so, dass so eine Vollmacht zu übernehmen richtig viel Arbeit sein kann. Weil eine Vollmacht ja im Ernstfall bedeutet, der Vollmachtgeber ist nicht mehr handlungsfähig. Ich kümmere mich um, in welches Heim kommt er. Ich kümmere mich um das Vermögen, ich kümmere mich um die Behörden, ich gehe ins Krankenhaus, etc., etc. Das kann wirklich richtig viel Arbeit sein. Und einer, der eine Vollmacht annimmt, der muss sich darüber im Klaren sein, dass das so ist. Meine Erfahrung ist folgende: Wenn ein Mensch auf einen anderen Menschen zukommt und sagt, möchtest du meine Vollmacht übernehmen, und es besteht ein relativ enges Verhältnis, dann sagt der meistens, ja, das mache ich. Weil tendenziell so ein Gefühl, ja klar, ich fühle mich auch ein bisschen verpflichtet, das zu übernehmen. Also ich warne da ein bisschen davor, weil jeder, der eine Vollmacht übernimmt, muss wissen, was er da macht. Das ist der Punkt eins. Der zweite Punkt ist, in der Vollmacht kann drinstehen, dass es Untervollmachten gibt. Das heißt, derjenige, der die Vollmacht übernimmt, hat auch die Möglichkeit, andere Personen dann zu bestimmen, die bestimmte Tätigkeiten für ihn übernehmen. Und man kann eine Vollmacht auch unterschiedlich gestalten. Der eine kümmert sich um das Vermögen, der andere kümmert sich eher um die Gesundheitsvorsorge und das Menschliche, weil da oft unterschiedliche Kompetenzen vorhanden sind in unterschiedlichen Bereichen. Also das ist, und es ist einfach wichtig, da immer wieder auch drauf zu schauen.
Eine stimmt gewisse Vollmachtspflege.
Ja, stimmt der Bevollmächtigte für mich noch? Ich erlebe es dann immer wieder, dass dann eine Person auf mich zukommt und sagt, jetzt habe ich den Freund so und so, die Freundin so und so, vor allem bei Menschen ohne eigene Kinder bestimmt, und eigentlich verstehe ich mich mit der gar nicht mehr so richtig gut, und die trauen sich dann oft, die Vollmachten nicht mehr zurückzuholen. Und also da denke ich, da ist noch großer Entwicklungsbedarf mit dem Gefühl, das geht um mich. Es geht um mein Wohl, mein Weh, was dann einfach mal passiert. Und da ganz klar damit umzugehen und auch sich zu überlegen, mache ich vielleicht stelle ich einen Geschäftsbesorgungsvertrag drunter, dass derjenige, der für mich handelt, auch einen Aufwendungsersatz bekommt. Also ich bin davon eine ganz klare Sprache zu sagen, hey, einer, der für mich sehr viel arbeitet und der kein Kind ist, der darf da auch dann dafür auch Geld bekommen. Weil da gibt es oft Unklarheiten.
Patientenverfügung, Vollmachten, das Testament, das sind unsere Themen hier in SWR1 Leute. Heute mit der Generationenberaterin Susanne Becker und SWR1-Hörer Lothar hat geschrieben, sollten nicht schon junge Menschen ab 18 die ganzen Vollmachten haben, wie zum Beispiel Betreuung, Patientenverfügung und so weiter. Da gibt es, glaube ich, kein zu frühes Datum, oder?
Nein, gibt es eigentlich nicht, aber es ist eine menschliche Frage. Ne? Das ist für mich ist es so, es gibt Leute, mit denen spreche ich drüber und die sagen sofort, das möchte ich machen, das möchte ich haben. Und das machen die dann auch, wenn die jünger sind. Es ist natürlich grundsätzlich nicht so, dass ein 18-Jähriger an eine Vollmacht, eine Patientenverfügung, eine Betreuungsverfügung denkt, sondern das sind dann die Eltern, die eigentlich den 18-Jährigen darauf aufmerksam eventuell machen. Ist aber ja schwierig für die Eltern, mit dem eigenen Kind über dieses Thema zu reden. Also da gehört schon wieder sehr viel Offenheit und Klarheit dazu. Es ist eher der ganz seltene Fall. Und ich erlebe das eigentlich eher in Situationen, in denen die Kinder ins Ausland gehen oder ins außereuropäische Ausland, dass dann so ein Gedanke kommt, was ist denn jetzt, wenn dem Kind was passiert? Also da erlebe ich dann so eine Ängstlichkeit der Eltern und dass sie dann auch mit ihren Kindern drüber sprechen. Aber es ist definitiv nicht der Normalfall. Rein jetzt von der Praktibilität her wäre es natürlich gut, aber es ist nicht in die Realität. Die Realität ist anders.
Ja. Ich erinnere mich daran, dass mein Vater seine Patientenverfügung uns an Heiligabend, uns drei Kindern, überreicht hat. Stolz wie Bolivar, dass er das halt ausformuliert hat. Wir fühlten uns so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil wir mit dem Thema nicht gerechnet hatten. Aber ehrlich gesagt war es dann vielleicht ganz gut so. Also, dass man auch so ein bisschen überrumpelt wird vielleicht von dem Thema.
Ich denke, das gehört zu dem Thema dazu, dass man dann auch wirklich konfrontiert damit und die Menschen gegenüber und die Angehörigen nicht schon. Die sind natürlich erstmal erstaunt und sagen, oh Gott, nee. Und dann Heiligabend schon gleich überhaupt nicht. Aber es geht da nur ein mutiges Vorangehen, sonst bewegt sich in der Familie nichts. Einer muss es auf den Weg bringen.
Conny aus Schwieberdingen hat geschrieben, einer unserer Söhne ist psychisch schwer behindert. Wir haben null Vermögen, weder Haus noch Barvermögen. Was müssen wir zur Vorsorge tun und was kostet die Beratung beim Notar?
Also zur Beratung beim Notar kann und darf ich nicht sagen. Es wäre wieder eine Rechtsberatung und natürlich kann der eine Vollmacht geben, solange er noch in der Lage ist, überhaupt einen Willen, also den Willen dahingehend zu äußern, weil er dazu seelisch in der Lage ist. Aber das geht es genauso um Vollmachten wie in den vorherigen Themen auch.
Rolf Schmidlinz hat geschrieben, wenn wir den Normalfall verlassen, was ist mit einem Anfang 50-Jährigen, zum Beispiel Herzinfarkt, Schlaganfall und so weiter nach einem Unfall, sollte man nicht früh genug anfangen, alles zu regeln und nicht erst im Alter? Das deckt sich mit dem, was Sie eben schon sagten. Zu früh gibt's wahrscheinlich nicht, aber wenn man früher anfängt, muss man es halt dann auch darf man es nicht einfach in der Schublade liegen lassen, sondern man sollte nochmal einen Blick drauf werfen, ob sich verschiedene Punkte nicht verändert haben.
Also ein Testament ist etwas Lebendiges, vor allem wenn wir davon ausgehen, dass es hoffentlich einen langen Weg begleitet, dieses Testament, bedeutet es, dass es den Lebenssituationen angepasst wird und das kann ja jederzeit durch Zusätze abgeändert werden. Es muss dann eben entsprechend markiert werden, das muss entsprechend hinterlegt werden, es muss gegengezeichnet werden, wenn ein schriftliches Testament ist, also da gibt es natürlich bestimmte Formerfordernisse, aber wenn ich so ein Testament bei Menschen betrachte über mehrere Jahre hinweg, dann ist es nicht so, dass einmal ein Testament gemacht wurde und es bleibt dann so, sondern es wird im Laufe der Jahre unter Umständen auch immer wieder abgeändert. Das ist ganz wichtig. Das ist nicht einmal gemacht und dann ist es vergessen. Sollte es zumindest so nicht sein.
SWR1-Hörerin Monika aus Neckarstein hat geschrieben, interessantes Thema. Jeder denkt, man braucht es jetzt noch nicht, ist jung und es passiert nichts. Sie meint, Männer sprechen nicht gerne über dieses Thema. Wie ist Ihre Erfahrung? Stehen wir Männer wirklich so schlecht da?
Also meine Erfahrung ist, es gibt da tatsächlich Unterschiede und das ist auch ein bisschen generationenbestimmend. Also in älteren Generationen erlebe ich schon öfters, dass die Frauen so ein Bedürfnis haben, möglichst viel zu regeln und möglichst viel auch über die Kinder zu reden. Wie können wir das machen? Und wie siehst du es mit dem einen Kind, soll man für das andere Kind nicht das in der bestimmten Art und Weise regeln? Es gibt da schon ein bisschen einen Unterschied, dass ich das Gefühl habe, für Männer ist es manchmal schwieriger. Ich kenne es aber auch genauso andersrum und ich glaube, dass es sich aber jetzt verändert. Also die jüngere Generation, die sind schon anders.
Da haben wir also noch einen kleinen Nachholbedarf, vielleicht wir Männer. SWR1 Leute geht weiter mit der Generationenberaterin Susanne Becker. Sarah Mattes aus Tuttlingen hat geschrieben, SWR1-Hörerin. Ich bin derzeit ledig, 34 Jahre alt und habe mir vor 2 Jahren eine Wohnung gekauft. Ich gehe davon aus, sollte mir etwas passieren, dass sowohl mein Besitz, die Wohnung, als auch das zugehörige Darlehen, also die Schulden, an meine Eltern übergehen und diese auch Entscheidungen zu meiner Behandlung treffen können, sofern ich nicht entscheidungsfähig bin. Ist die Annahme korrekt? Da muss ja auch irgendwas unterschrieben werden und vorher aufgesetzt werden.
Also was jetzt das Erben angeht, ist, wenn es da sonst niemand gibt, ist es so. Aber natürlich ist das Thema der Eltern, ob sie das Erben übernehmen wollen, weil dann übernehmen sie auch die Schulden. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist aber, was mir immer wieder ganz wichtig ist, gibt sie den Eltern keine Vollmacht, können die Eltern nicht für sie handeln. Und im Ernstfall, wenn sie plötzlich ins Krankenhaus käme, und keiner würde wissen, wie die Eltern jetzt zu erreichen sind. Es müssten dringend bestimmte Dinge entschieden werden, würden gesetzliche Betreuer bestellt werden. Und der würde dann erstmal handeln und bestimmen, was passiert und nicht die Eltern. Und das ist mir auch nochmal ganz wichtig, im Verhältnis von Ehepartnern nochmal ganz klar zu sagen, verheiratet zu sein bedeutet nicht, sich gegenseitig vertreten zu können. Ich bin immer wieder ganz erstaunt, wie viele Menschen das denken. Es gibt zwar jetzt eine neue rechtliche Regelung seit letztem Jahr, dass Ehegatten ein halbes Jahr im Prinzip auch medizinische Auskünfte sich einholen können und auch mitbestimmen können. Ein halbes Jahr, wenn auch nichts geregelt wurde, aber das ist neu. Und nach dem halben Jahr ist es dann auch wieder anders. Also um diese Vollmachten kommt man in keinem Verhältnis rum, weder zum Kind, noch von Kind zu Eltern, noch Ehepartner untereinander. Die muss immer gegeben werden.
Das angesprochene Darlehen hier gerade von der Hörerin, also wenn ich weiß, das Erbe, was ich antreten kann, beinhaltet Schulden, muss ich es annehmen?
Nee, annehmen muss ich ja nie. Ich kann immer ausschlagen. Es bietet sich nur an, sich über die Gesamtsituation Gedanken zu machen im Vorfeld. Weil wenn man mal angenommen hat, dann ist es einfach rum.
Und es gibt auch noch eine Hörerfrage von Biggie aus Horb in Sachen Testament. Hören wir kurz rein.
Ich hätte gerne gewusst, kann ich mein Testament schreiben, zum Beispiel in meinem Tagebuch, wo mein Mann und meine Tochter weiß, wo das liegt. Könnte ich da das jetzt reinschreiben? Und das gilt dann auch ohne notarielle Gegenzeichnung.
Wollen Sie direkt darauf eingehen?
Also grundsätzlich ist alles Handgeschriebene, Unterschriebene, wenn es erkennbar vom Verstorbenen ist, ist ein Testament. Aber ich würde es in einer anderen Form vorschlagen.
Also
ich würde
Tagebuch schon mal, wäre nicht Ihre ideale
Vorstellung? Nee, also das würde ich jetzt nicht vorschlagen. Ich würde das doch dann mal anders auf ein gesondertes Blatt, eine gesonderte Stelle und hinterlegen. Oder die Frage, wo hinterlege ich es? Hinterlege es beim Gericht oder wie auch immer. Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie man mit dem Testament umgehen kann. Aber allein die Vorstellung, man muss das ja dann rausreißen, irritiert mich doch etwas. Ich würde sagen, wirksam wäre es, wenn es herausreißbar ist. Mhm. Aber es ist nicht die normale Form.
Also das ist wichtig, wenn man ein Testament anlegt, sollte es klar aufzufinden sein. Hier war es jetzt zumindest so, dass Tochter und Mann zumindest wussten, wo sich das Tagebuch befindet. Ja. Sabine Lebsanft hat geschrieben, erst durch einen nicht schwerwiegenden Sportunfall unserer gerade erwachsenen Tochter im Ausland ist uns klar geworden, dass es auch sinnvoll ist, dass die Kinder ihren Eltern gegebenenfalls, bis sie einen Lebenspartner haben, eine Generalvorsorge Vollmacht geben, sei es einen Rücktransport zu organisieren, in schweren Fällen die Studentenbude zu kündigen und. Ja. Das bestätigen Sie,
ja,
ne?
Ja, genau.
Kann nicht schaden, wenn man da sozusagen nicht nur die Kinder für die Eltern die Vollmacht haben, sondern halt auch andersrum.
Auf jeden Fall. Und es ist ja auch oft die Situation, dass in bestimmten also Kinder gehen ins Ausland oder zum Beispiel auch eine Situation ist ganz häufig oder habe ich häufig erlebt, ein Ehepaar fliegt zusammen. Es gibt ja Ehepaare, die fliegen grundsätzlich nicht zusammen, weil sie Angst haben, einem könnte was passieren. In so Situationen kommt dann oft das Thema der Sorgerechtsverfügung zum Beispiel auf, dass die dann sagen, ich möchte gern bestimmen bei minderjährigen Kindern, wer denn zuständig ist für die Kinder. Und das ist immer so, es gibt immer so Situationen, da denken die Menschen dran, so Ausland, zusammen fliegen. Das sind natürlich dann so, da spitzt sich zu, aber grundsätzlich ist es so, wie gerade Geschrieben.
Und die SWR1-Hörerinnen und Hörer helfen sich auch untereinander. Annalena hat geschrieben, wir hatten eben eine Hörerfrage, eine Familie mit einem psychisch behinderten Kind. Und da sagt sie, ich empfehle dem Fragesteller, sich an den Landesverband Baden-Württemberg für Angehörige psychisch Erkrankter zu wenden. Dort gibt es Beratung und Hilfe auch in diesem Bereich. Kann man durchaus in Anspruch nehmen. Ja. Schlussrunde in SWR1-Leute mit der Generationenberaterin Susanne Becker. Und die Fragen häufen sich mit Sicherheit inhaltlich teilweise auch eine Wiederholung, aber jeder hat irgendwie eine andere Situation in seiner Familie. Ute hat geschrieben, an wen können sich Alleinstehende wenden, wenn in der Familie niemand die Verantwortung, wenn es um Testament, Patientenverfügung geht, ernsthaft übernehmen will oder kann oder auch gar nicht möchte, und man es auch nicht möchte, dass diese Personen es tun. Der Freundeskreis kommt dann in diesem Fall nicht in Frage, da die Personen in der gleichen Altersgruppe sind. Haben Sie da eine Empfehlung?
Das ist tatsächlich ein Fall, den ich immer häufiger höre. Das betrifft unsere Gesellschaft immer mehr. Und es ist dann tatsächlich so, dass da die Aufgabe besteht, sich wirklich jemand zu suchen, jemand komplett Außenstehendes, der diese Aufgabe übernimmt und denjenigen dann, im Normalfall wird es nicht anders funktionieren, dafür zu bezahlen. Weil auf freiwilliger Basis geht es nicht. Es gibt keine Freunde, es gibt keine Familie. Und da kann ich nur empfehlen, sich wirklich umzuschauen und Menschen zu suchen. Das kann im anwaltlichen Bereich oder im ganz anderen Bereich sein, der wirklich Vertrauen genießt, der wirklich seriös ist und mit solchen Personen zu sprechen und eine Vereinbarung dann zu finden, wie das laufen kann. Und je außenstehender und je seriöser, desto besser, weil diese ganzen Verflechtungen innerhalb von Freunden und so weiter kann sich wirklich sehr schwierig gestalten, auch wenn die Freunde jünger sind. Also da gehört sehr viel Vertrauen dazu, also um diese Konstellation zu regeln.
Eine gewisse Unparteilichkeit kann von Vorteil sein. SWR1-Hörer Peter hat geschrieben, eines unserer beiden Kinder, 14 und 11, hat eine schwere kognitive Beeinträchtigung und wird niemals selbstständig oder eigenverantwortlich leben können. Was gilt es hier in einem Testament von uns Eltern zu beachten? Was macht Sinn für beide unserer Kinder?
Kann ich nur einen guten Anwalt empfehlen, um über ein Behindertentestament zu sprechen. Da genau den Fall zu betrachten und zu regeln, weil da gibt es ganz bestimmte Möglichkeiten, die ein guter Anwalt auch empfehlen wird.
Ulrike aus Bretten hat geschrieben, für den Fall, dass ich meinen Willen nicht mehr äußern kann, würde ich meinen Ehemann als Entscheidungsperson angeben. Wie viele Personen darf man aber insgesamt angeben und was ist sinnvoll zum Beispiel für den Fall, dass wir beide nicht mehr entscheidungsfähig sind, bei einem gemeinsamen Unfall etwa?
Das ist jetzt die Frage, was für ein Zustand besteht. Besteht ein Zustand der Sterbephase, dann würde in dem Fall jetzt eine Patientenverfügung zu tragen kommen oder sind wir in einem vorherigen Zustand, dass keine akute Lebensgefahr besteht, dann sind wir im Bereich der Vollmacht. Und das gilt zu betrachten. Man kann immer, es ist möglich, mehrere Menschen zu bevollmächtigen, ist im Ernstfall aber schwierig, das habe ich jetzt auch schon häufig erlebt. Häufig werden dann zwei Personen bestimmt, manchmal auch wie aus dem schon genannten Bedürfnis der Gleichberechtigung der Kinder. Das kann aber schwierig sein, wenn die Kinder unterschiedlich funktionieren, also wenn die unterschiedliche Meinungen zu bestimmten Themen haben. Und das muss im Vorfeld ganz, ganz stark geklärt werden. Und da gibt es natürlich die Möglichkeit, beide haben eigene Vollmachten, dann können die voneinander unabhängig handeln oder beide können nur gemeinsam handeln. Das sind Fälle, die genau betrachtet werden müssen. Das ist manchmal auch zu schnell, da wird manchmal auch zu schnell in die eine oder andere Richtung entschieden, weil das kann echt komplex werden.
Bei den Anfragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer ist mir aufgefallen, dass einige mehr als sonst anonym gestellt werden, weil man da halt auch schon so merkt, das Thema ist eins, da möchte ich nicht unbedingt mit meinem Namen in der Öffentlichkeit im Radio dann auftauchen. Das ist auch nachvollziehbar. Und was mir auch aufgefallen ist, dass es die Konstellation der Patchwork-Familie natürlich auch das ein oder andere Mal gibt. Ich habe zwei Kinder, heißt es hier, aus der ersten Ehe, zwei aus der zweiten Ehe, jetzt die bestehende Ehe. Wie verhält es sich bei einem Todesfall? Wer erbt was? Aber alleine diese Konstellation, Patchwork-Familien, die sitzen Ihnen wahrscheinlich ja dann auch das ein oder andere Mal gegenüber. Machen Sie es schwieriger?
Ja, Patchwork-Familien haben einen hohen Regelungsbedarf. Auch emotional. Ja, weil es immer darum geht, da gibt es einen geschiedenen Ehepartner, es gibt einen neuen Ehepartner, der hat ja automatisch ein gesetzliches Erbrecht. Was bedeutet das, dass er erbtechnisch mit im Boot sitzt? Und da ist es, also ich gehe jetzt mal auf die emotionale Seite, da ist es ganz wichtig, diese Dinge auch genau untereinander zu besprechen und auch genau zu besprechen, wie stelle ich mir es vor und unter Umständen eben dann die Kinder dann auch mehr zu bedenken als ein Ehepartner zum Beispiel. Also das sind, da hat es einen hohen Klärungsbedarf und das muss geregelt werden. Weil unter Umständen, wenn der eine Vermögen einbringt von den Eltern, also in dem Fall waren es glaube ich jetzt beides mal leibliche Kinder in beiden Ehen.
So habe ich das verstanden.
Und dann ist es noch relativ unkompliziert. Aber wenn jetzt zum Beispiel eine Patchwork-Familie ist, dergestalt da ist, dass beide Kinder einbringen und der eine aus seiner eigenen Familie den Eltern großes Vermögen einbringt, dann gibt es einen Klärungsbedarf, weil unter Umständen ja dieses Vermögen dann vielleicht innerhalb der eigenen Linie eher weitergegeben werden möchte. Das Fragezeichen, das muss besprochen werden. Und wenn das nicht klar geregelt wird, kann ein Teil des Vermögens einfach zu den Kindern zu den angeheirateten Kindern rübergehen. Also das sind so Themen, die sind wirklich wichtig zu besprechen. Ganz klar, weil manchmal gibt es Wünsche, die unausgesprochene. Und die können ganz schön explosiv werden im Ernstfall.
Die können nicht alle in Erfüllung gehen, sagt die Generationenberaterin Susanne Becker. Vielen Dank fürs Kommen in SWR1, Leute. Vielen Dank für die vielen Auskünfte. Und ich kann auch den Hinweis geben, dass auf swr1.de wir auch noch etliche Fragen rund um dieses Thema beantworten. Da lohnt es sich mit Sicherheit dann auch, wer jetzt nicht zu seinem Recht gekommen ist, nachzuschauen, ob man da helfen kann. Danke fürs Zuhören.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.